Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich sitze hier in der leeren Stadtmission, aber ich denke, ihr kennt den Hintergrund wieder. Ein Gott, der Treue hält, und darauf dürfen wir uns verlassen. Thema heute: eine Corona-Party mit falschen Motiven oder mit falscher Motivation. Was passt besser in unsere Zeit als eine unerlaubte Corona-Party? Wie es dazu kam, lesen wir in Markus 11, die Verse 1 bis 11. Ich möchte den Text erstmal am Stück lesen und dann nehmen wir ihn uns scheibchenweise vor. Markus 11, die Verse 1 bis 11. Ihr könnt gerne zu Hause auch eure Bibeln zur Hand nehmen, aufschlagen und dann starten wir durch mit unserem Thema: eine Corona-Party mit falscher Motivation, mit falschen Motiven. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier, er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an, dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Der Palmsonntag läutet die Karwoche ein. Heute feiern wir Palmsonntag und wir erinnern uns daran, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Am Sonntag zieht er in Jerusalem ein. Am Montag kommt es dann zur Tempelreinigung. Dort macht er Tabula rasa im Tempel und schmeißt alle Verkäufer raus und erinnert daran, dass das Haus seines Vaters ein Gebetshaus ist. Am Dienstag streitet er sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten über Fragen wie Vollmacht, Steuer, das wichtigste Gebot. Er predigt seine Endzeitreden, er redet über seine Wiederkunft. Am Mittwoch wird er gesalbt in dieser Karwoche. Dann kommt es zur Verschwörung, wo Judas ihn verrät. Und am Donnerstag ab 18 Uhr, das ja für die Juden, für das Volk Israel schon zum Freitag gehörte, haben sie dann das Pessach oder das Passa gefeiert. Jesus verbrachte nochmal viel Zeit, intensive Zeit mit seinen Jüngern. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Sie haben das Abendmahl, Jesus hat aus dem Pessach dann das Abendmahl gemacht. Er hat ihnen Instruktionen gegeben über den Heiligen Geist. Danach geht es raus nach Gethsemane, dort, wo er das hohe priesterliche Gebet betet. Er wird gefangen genommen und dann kommt er zu Pilatus, von Pilatus zu Herodes, von Herodes wieder zurück zu Pilatus, wird zum Tode verurteilt am Kreuz. Und dann stirbt er dort am Freitag um 15 Uhr am Kreuz. Samstag passiert nichts. Er ist tot, er ist im Grab und am Sonntag dann die Auferstehung. All das jetzt kurz zusammengefasst, was in dieser Woche, in dieser Karwoche passiert ist. Wir sind heute in Markus 11 und Jesus reitet nach oder kommt Richtung Jerusalem, als sie nicht mehr weit, Vers 1, von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Also Jesus kommt von Bethanien und Bethphage auch über den Ölberg Richtung Jerusalem. Wir kennen Bethanien, das ist der Wohnort von Maria und Martha und Lazarus, drei der besten Freunde Jesu, wo er wahrscheinlich dann auch übernachtet hat. Bethphage ist dann nur noch 1,5 Kilometer von Jerusalem entfernt und dann kommt der Ölberg, der ist 826 Meter hoch und dann ergibt sich ein wunderschönes Panorama, die Stadt Jerusalem ist schon zu sehen und hier schickt Jesus dann zwei seiner Jünger voraus und sie sollen ihm ein Fohlen besorgen. Warum tut Jesus das? Man könnte denken, gut, vielleicht haben ihn die Kräfte verlassen. Jericho, wo er herkam, wo er zwei Blinde gesund gemacht hat. Jericho, das liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jerusalem liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel. Das sind locker 1000 Meter Höhenunterschied. Jesus war immer noch in seinen besten Jahren, 33 Jahre alt. Und ich denke, ein Kraftproblem war nicht das Problem. Warum fordert Jesus einen Fohlen? Matthäus gibt uns die Antwort, und zwar in seinem Evangelium in Matthäus 21, Vers 4 und 5. Das geschah aber, auf das erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttier. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist gekommen, um das Alte Testament zu erfüllen. Und das erwähnt gerade Matthäus 35 Mal. Also Jesus erfüllt das Alte Testament. Und es zeigt ganz wunderbar Gottes Treue. Und wir leben in einer Zeit, wo der ein oder andere ja vielleicht schon mal an Gottes Treue zweifeln kann. Wie soll das alles weitergehen mit der Corona-Pandemie? Hat Gott wirklich noch die Kontrolle? Ja, Gott hat die Kontrolle. Und vielleicht kann man sehen hier oben den Schriftzug in der Stadtmission. Ein Gott, der Treue hält. Und das zeigt Jesus unter anderem hier, dass er dadurch, dass er dieses Fohlen ordert, wie es vorausgesagt wurde, in Sacharja 9, Vers 9, den Rainer gelesen hat, dieses erfüllt Jesus hier und darum fordert er das Fohlen. Er sendet zwei seiner Jünger. Wir wissen nicht, welche Jünger es waren. Wir können nur ein bisschen spekulieren. Vielleicht war es Petrus, der ja auch Augenzeuge war und der dann Markus später sein Evangelium diktiert hat oder ihm die viele Geschichten dann mitgeteilt hat. Vielleicht waren es aber auch Jakobus und Johannes. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch Humor hatte. Und gerade Jakobus und Johannes hatten ja immer wieder Größeres vor Augen. Sie wollten die Superminister sein in dem Reich von Jesus. Und er schickt sie jetzt vielleicht erstmal als Eselstreiber los und sagt, kommt ihr beiden, ihr seid genau richtig, ihr beiden Superminister, ihr holt mir jetzt erstmal einen Esel. Wie gesagt, das ist Spekulation. Was nicht Spekulation ist, Jesus holt sich ein Fohlen. Und er sagt auch genau, wie es ablaufen wird. Er sagt, das und das wird passieren, ihr werdet das Fohlen finden. Und wenn euch jemand anspricht, sagt ihr das und das. Und das zeigt mir, und das ist auch so wunderbar tröstlich, Jesus kennt jedes Detail der Zukunft. Jesus weiß ganz genau, wie viele Leute sterben werden in dieser Corona-Krise, wann sie sterben werden, wer sterben wird, wo er sterben wird. Er kennt jedes Detail meines Lebens. Und aufgrund dessen, dass er die Treue hält, dass er treu zu mir steht, beruhigt mich das ungemein. Jesus kennt meine Zukunft, er kennt deine Zukunft durch und durch, jedes kleinste Detail. Und er steht zu uns, er steht treu zu uns. Und das macht uns dieser Text auch ganz wunderbar deutlich. Eine Frage hat sich mir aufgedrängt. Warum darf Jesus sich einfach so ein Fohlen nehmen? Dann schickt er seine zwei Jünger und die sagen, hey, komm, wir brauchen dieses Fohlen und die Leute lassen sie einfach so gehen. Nun war es damals so, dass die Könige und Machthaber das Recht besaßen, das erstbeste bereitbare Tier zu beschlagnahmen. Das haben die Rabbis, unter anderem davon haben die Rabbis Gebrauch gemacht. Und Jesus, der sagt es ja auch explizit, der Herr, der Kyrios, der braucht dieses Fohlen. Und Jesus ist ja Herr, er ist Besitzer der ganzen Welt und ihm gehört einfach alles. Und jetzt die Frage an mich, wie sieht es mit dem aus, was ich habe, was ich besitze? Gehört das mir oder gehört das Jesus Christus? Und wie bereitwillig bin ich, davon auch abzugeben? Wenn mich jemand fragt nach meinem Auto, darf er das mal ausleihen? Sage ich dann, nee, es ist mein Auto und versicherungstechnisch ist das momentan nicht möglich. Oder sage ich, hey, komm, das Auto hat Gott mir zur Verfügung gestellt, das gebe ich dir gerne, wenn ich es nicht brauche, dass du es auch mal haben darfst. Oder wenn ich eine Bohrmaschine im Keller habe, die jemand aus der Gemeinde mal braucht oder einen Nachbarn, sage ich dann, hey, nein, meine Bohrmaschine gebe ich nicht gerne raus. Oder weiß ich, Jesus hat mir diese Bohrmaschine geschenkt, dadurch, dass ich arbeiten kann, dadurch, dass er mir das Leben geschenkt hat, konnte ich mir diese Bohrmaschine finanzieren und ich darf sie jetzt weitergeben, weil Jesus Christus der Besitzer ist, sowohl von meinem Leben als auch alles von dem, was mir gehört. Und so ist das hier auch. Jesus sagt, er ist der Herr, er ist der Kyrios und er braucht es. Und die beiden Jünger gehen los. Und ich finde es so genial, die beiden, es steht zumindest nicht hier im Text, aber die beiden hinterfragen nicht, sie sind einfach gehorsam. Es ist ja jetzt keine alltägliche Situation und es ist jetzt auch kein alltäglicher Auftrag, sondern Vielleicht hat sich der eine oder andere auch geschämt. Stellt euch vor, ihr geht jetzt einfach zu eurem Nachbarn und müsst das Auto von ihm nehmen, ohne ihn vorher zu fragen. Und dann sagt ihr, Jesus braucht dieses Auto. So genau, genauso gehen diese Jünger los und sie sagen, hey, wir nehmen dieses Fohlen. Und wenn euch jemand fragt, warum tut ihr das, dann antwortet ihm, der Herr braucht dieses Fohlen. Und sie tun es. Obwohl sie sich vielleicht geschämt haben, als sie das Fohlen losgemacht haben, aber sie sind gehorsam. Vielleicht haben sie den Auftrag noch nicht ganz verstanden. Und das Geniale ist, sie sind gehorsam, obwohl sie es nicht ganz verstehen. Und da möchte ich von diesen beiden Jüngern lernen, obwohl ich vielleicht nicht immer alles verstehe, was Jesus von mir möchte, obwohl ich vielleicht nicht immer den Durchblick habe, dass er es wirklich gut mit mir meint. Trotzdem möchte ich lernen, ihm im Alltag gehorsam zu sein, genauso wie diese beiden Jünger. Sie bringen das Eselsfohlen zu Jesus. Matthäus sagt übrigens auch, dass sie die Mutter mitgenommen haben, wahrscheinlich dadurch, um das Fohlen zu beruhigen. Es war eben Jungfernritt. Viele Leute waren unterwegs zum Pessach, zum Passafest, auch schon auf dem Weg, sind dahin gepilgert. Und das kann so ein junges Fohlen nur auch mal so ein bisschen unter Stress stellen. Und die Mutter könnte da beruhigend wirken. Deswegen gehen einige davon aus, dass Matthäus auch erwähnt, dass die Mutter dabei war. Also sie bringen das Fohlen zu Jesus und er setzt sich darauf und dann lesen wir in Vers 8, viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Das heißt, sie haben ihre Mäntel ausgezogen. War der Mantel, in dem man oder das Gewand, in dem man schlafen konnte. Die sind da jetzt nicht nackt rumgelaufen und haben nochmal so eine obszöne Party gefeiert. Sie haben ihre Mäntel ausgezogen, sie haben sie dann auf den Boden gelegt. Das war auch damals Sitte, das kennen wir aus dem Alten Testament, um deutlich zu machen, hier kommt der Regent, hier kommt der neue König. Das wird bei Jehu beschrieben in 2. Könige 9, Vers 13. Andere nahmen grüne Zweige und legten sie auf den Boden. Das Johannesevangelium beschreibt uns, dass es Palmenzweige waren, also es waren, und Palmenzweige sind das Symbol des Sieges. Das heißt, das Volk rollt hier den Teppich aus für den neuen Regenten. Hier wird deutlich, hier kommt der neue König. Und das unterstützen sie auch dadurch, dass sie es vor sich herschreien. Also wir lesen in Vers 9, vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, also es kam richtig Wallung, richtig Rudelbildung, würde man sagen. Und sie riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Und die Verse 9, 8 und 9 machen deutlich, so wie sie aufgebaut sind, dass hier ein Wechselgesang stattgefunden hat. Also von zwei Richtungen, einmal von hinten und von vorne hin und her kam der Gesang und sie deklarieren den neuen König der Juden. Sie feiern eine Corona-Party. Corona kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Kranz oder Krone und sie setzen Jesus hier quasi schon die Krone auf. Sie feiern eine Corona-Party und sie wollen Jesus zum König machen. Nur ihre Motive sind nicht ganz richtig, werden wir gleich sehen. Und diese Corona-Party, die ist natürlich auch höchst illegal. Denn, und das wissen die Machthaber, die Schriftgelehrten und Pharisäer auch, die werden nämlich nervös, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium. Lukas beschreibt dieses Ereignis natürlich auch in Lukas 19. Vers 39 und 40. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Also sie sagen ihm, Jesus, sag deinen Nachfolgern, die sollen den Mund halten, denn wenn die Römer davon mitbekommen, dass ihr hier eine Corona-Party feiert, dann kommen die und machen den Laden ganz schnell dicht. Und das macht sie nervös, davor haben sie Angst. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und er, Jesus, und das finde ich erstmal verwunderlich, Jesus sagt ihnen, hey, die Leute haben recht mit dem, was sie rufen. Die Leute haben recht, dass ich der König der Juden bin. Und er ist ja der Sohn Davids. Er hat Anspruch, auf dem Thron zu sitzen. Nur was meinen die Leute? Was sind ihre Motive? Die Motive oder die Motivation der Menschen ist, Jesus, komm, wir ziehen mit dir nach Jerusalem, wir machen dich zum König und du schmeißt die Römer raus. Und dann sagst du, wo es lang geht. Die Leute wollten einen Jesus, der sie befreit von der Gefangenschaft, der natürlich Frieden macht, der ihr Leben dann wieder auf ein höheres Level hebt, auf ein höheres Niveau. Aber sie haben gar nicht erkannt, was ihr eigentliches Problem ist. Und hier ist eine Wunderparallele zu unserer heutigen Zeit. Wir wollen alle wieder raus. Wir wollen alle wieder genug Klopapier haben. Wir wollen alle wieder genug Mehl haben. Wir wollen alle wieder 10 Liter Milch auf einmal kaufen können. Aber das ist gar nicht unser Hauptproblem. Jesus ist nicht deshalb gekommen, damit wir genug Klopapier haben oder genug Milch im Kühlschrank oder genug Mehl, sondern Jesus Christus ist gekommen, um Frieden zu machen. Wofür? Und die Antwort steht in Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Da steht: Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Das ist der Grund. Jesus ist gekommen und er ist nach Jerusalem eingezogen, um unserer Sünde willen durchbohrt zu werden. Und dieses Virus, das Virus der Sünde, das wurde übrigens auch durch ein Tier übertragen. Also die Schlange hat ja Adam und Eva dazu verführt. Es war keine Fledermaus, sondern es war eine Schlange. Und dieses Virus, das ist viel tödlicher als das Coronavirus. Und davor sollten die Menschen Angst haben. Da hilft keine Quarantäne. Das reicht nicht, wenn ich 14 Tage zu Hause bleibe, sondern dieses Virus werde ich nur los, wenn ich: Du bist für mich ans Kreuz geschlagen worden. In dieser Karwoche hast du diesen Leidensweg auf dich genommen. Und Jesus macht deutlich: Ja, auf der einen Seite ist er der König, aber dieser König, der muss auch erstmal leiden, um uns zu befreien von unserer Schuld, von dem schlimmsten Virus, das es überhaupt gibt. Und da hilft nur eins: Das einzige Gegenmittel gegen dieses Virus ist das Blut Jesu Christi. Und kein anderes Gegenmittel hilft dagegen. Das Blut Jesu, das musste fließen und Jesus musste diesen Leidensweg gehen als König. Und das macht er hier auch deutlich, deswegen inszeniert er das auch. Er sagt: Natürlich bin ich König auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und da hat das Volk nämlich das kleine Detail übersehen. Er reitet nicht auf einem Pferd, so wie es die Machthaber getan haben, um Macht zu demonstrieren. Pferd steht ja für Power, für Stärke, sondern Jesus Christus kommt auf einem Esel, auf einem Tier der Arbeit, so wie es in Sacharja 9, Vers 9 steht. Er kommt sanftmütig. Man kann auch sagen, arm, elend, bedürftig oder notleidend. Das heißt, er macht sich selbst ganz klein. Er kommt auf einem Tier der Arbeit und er symbolisiert Frieden und keinen Krieg. Wie ist das heute mit uns? Wir kommen zu unserem Leben. Wir wollen einen Jesus, natürlich, wir wollen einen Jesus, der uns vergibt. Wir wollen die Gnade Jesu, wir wollen die Vergebung, wir wollen einen Jesus, der uns gesund erhält, der das Coronavirus an uns vorbeigehen lässt. Wir wollen einen Jesus, der uns Freude und Glück schenkt. Wir wollen einen Jesus, der uns alle Ängste und Sorgen nimmt. Und das tut er, das macht er auch gerne. Aber Jesus fordert uns auch immer wieder auf, ihm nachzufolgen. Und nachzufolgen bedeutet auch, bereit sein, für Jesus Christus zu leiden. Und das hat er seinen Jüngern immer wieder deutlich gemacht. Mit Jesus zu leiden heißt auch, für Jesus den Kopf hinzuhalten. Jesus prophezeite gerade kurz danach, in dieser intensiven Zeit mit seinen Jüngern: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Lukas 14, Vers 27: Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und Jesus fordert uns immer wieder auf: Überschlagt die Kosten. Wollt ihr mir wirklich nachfolgen? Seid ihr bereit, mit mir nach Jerusalem hineinzuziehen, nicht nur mich zu feiern, nicht nur die schönen Dinge anzunehmen, sondern seid ihr auch bereit, dass ich wirklich König und Herr bin, wenn ihr gehorsam sein sollt und ihr könnt es nicht verstehen? Wenn ihr gehorsam sein sollt und die Leute euch verfolgen und es Probleme gibt, seid ihr bereit, dass ich auch dann die Krone aufhabe in eurem Leben? Oder feiert ihr nur eine Corona-Party, wenn es irgendwie darum geht, so ein bisschen Vergebung und Gnade zu bekommen? Jesus fordert uns immer wieder auf, ihm nachzufolgen. Und das macht er gerade besonders deutlich hier bei dem Einzug in Jerusalem. Und vielleicht heißt das auch, dass ich jetzt gerade in dieser Karwoche neu anfangen muss und mich hinterfragen muss: Wo muss Jesus in meinem Leben mal wieder reinen Tisch machen? Wo muss ich ihm einen Lebensbereich abgeben, wo ich ihm wieder neu gehorsam sein soll, wo er wieder neu Kyrios Herr sein soll in meinem Leben? Denn eins der ersten Dinge, die Jesus macht, als er in Jerusalem ist, er erweitert nicht diese Corona-Party, sondern er geht erstmal auf Konfrontation und geht in den Tempel und macht Tempelreinigung. Und wir wissen, dass unser Körper, dass unser Leib, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und es ist ein schönes Bild für uns. Wo muss Jesus als Herr, als unser Herr, wieder sauber machen bei mir? Was muss raus, damit ich ihn wieder König sein lassen kann, uneingeschränkt? Dass ich nicht nur die Gnade und die Vergebung annehme, die er mir natürlich gerne schenkt, sondern dass ich auch bereit bin und sage, Jesus, ich bin bereit, mit dir diesen Leidensweg zu gehen. Ich bin bereit, dir gehorsam zu sein, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Darum der Titel und das Thema, eine Corona-Party mit falschen Motiven. Wir dürfen uns fragen, warum ist Jesus mein König? Bin ich bereit, ihm zu folgen? Bin ich bereit, dass er die Krone aufhat in meinem Leben? Muss ich vielleicht meine Krone wieder abnehmen und sie ihm aufsetzen, damit wir eine Corona-Party feiern können mit den richtigen Motiven? Denn die richtige Corona-Party, die kommt ja erst noch, wenn Jesus Christus als König mit der Corona, mit der Krone wiederkommt. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du unser König bist. Danke, dass du das auch deutlich machst und dass du deinem Volk das gezeigt hast, dass du das Recht hast, auf dem Thron zu sitzen. Aber du hinterfragst uns auch immer wieder, welche Motive habe ich dir zu folgen? Ist es einfach nur, weil ich die guten Dinge haben möchte, die Vergebung, die Gnade, die du natürlich gerne schenkst? Aber du möchtest auch, dass wir bereit sind, dir zu folgen, dir gehorsam zu sein, wenn wir es nicht verstehen. Du möchtest, dass wir dir gehorsam sind, auch wenn der Widerstand wächst. Bitte hilf uns dabei, dass wir keine Corona-Party aus falschen Motiven feiern, sondern dass du wirklich König bist, dass du die Krone aufhast und bestimmst über alle Bereiche meines Lebens, unseres Lebens. Amen.